Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wilhelm Wagenfeld gehört zu den bekanntesten Industriedesignern des 20. Jahrhunderts. Viele seiner Produkte sind bis heute im Alltag anzutreffen. Weniger bekannt jedoch ist, welche Rolle Wagenfeld während des Nationalsozialismus spielte. Darüber hat der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff ein Buch geschrieben im Auftrag der Tochter Maike Noll Wagenfeld, die eine unabhängige Erforschung wollte. Hornhoff ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Universität Kassel. Und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Viele Menschen kennen Wilhelm Wagenfeld, weil sie zum Beispiel seine berühmte Tischleuchte bei sich zu Hause haben. Weniger Menschen wissen, warwarum der Bauhausschüler nicht wie andere Gropius etwa emigriert ist. Sie haben sich mit Wagenfeld im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Warum ist er geblieben?
Ja, ich habe versucht, dieses Kapitel seines Lebens aufzuarbeiten, mich natürlich dann auch mit der Frage auseinandergesetzt, warum er jetzt da nicht emigrierte, wie beispielsweise Walter Gropius, der 1933 dann Deutschland verließ. Die Gründe sind nicht so ganz klar. Also zum einen war er sicherlich in einer Position, in der er Verantwortung für andere Menschen übernommen hatte, die natürlich auch ein Stück weit dann von ihm abhängig waren, sodass es nicht so ganz einfach war, jetzt einfach da dieses Land zu verlassen. Er war auch noch recht jung, 1933 war er eben 33. Und er war schon auch jemand, der immer wieder betont hatte, an seinen Gestaltungsidealen, an seinen Gestaltungsideen festhalten zu wollen und sie auch, wenn man so will, ohne Kompromisse durchzusetzen. Also da haben wir es dann doch mit einer Figur zu tun, die sozusagen sich da widerständig zeigte und letztlich da den eingeschlagenen Weg auch weiterführen wollte, weitergehen wollte.
Keine Kompromisse, allerdings mit einem Fragezeichen dahinter, heißt ja auch Ihr Buch. Nun galt ja Wagenfeld als überzeugter Demokrat. Wie hat er sich dann beim Machtwechsel 1933 positioniert?
Es gibt eine sehr interessante Anekdote, das ist vielleicht sogar mehr als eine Anekdote. Es ist sozusagen ein historisch, würde ich sagen, bedeutsames Stück. 1933 stand der Deutsche Werkbund, also die Vereinigung von Künstlern und Kunsthandwerkern, vor der Entscheidung, wie soll es denn jetzt mit uns weitergehen? Und klar war, es gibt eine ganz große Mehrheit innerhalb des Werkbundes für eine Art Selbstanpassung an das Regime. Also es sollte ein SS-Mann letztlich da als Vorsitzender installiert werden. Und Wagenfeld war im Vorfeld dieser entscheidenden Abstimmung die einzige Person, die gegen diese Selbstgleichschaltung, Selbstanpassung und die Einsetzung des SS-Mannes opponierte. Er schrieb flammende Briefe an den damaligen Vorstand und dokumentierte da im Grunde genommen, dass er sozusagen diesen neuen Weg überhaupt nicht vertreten konnte und damit im Prinzip auch die Preisgabe all der Ideale, wofür der Werkbund stand, sah. Und das machte für mich doch nochmal deutlich, dass er so ganz am Beginn letztlich auch dieses Regimes sich als überzeugter und leidenschaftlicher Demokrat erwies, wenngleich er dann, das gehört auch zur Wahrheit dazu, im Werkbund blieb. Also man könnte sagen, jemand, der so stark opponierte und letztlich auch mit ganz wenigen gegen diese Selbstgleichschaltung votierte, dass so jemand dann auch den Werkbund verließ. Aber nein, Wagenfeld blieb mutmaßlich, um sich vielleicht auch berufliche Netzwerke nicht kaputt machen zu lassen.
Es hat ja auch den Kontakt weiter, die Verbindung zur Industrie gehalten. Und es gab da zum Beispiel einen Vertrag mit einem SS-Betrieb, Porzellanbetrieb Bohemia Allach. Da ist ein Vertrag eingegangen, das ist ein Betrieb, der KZ-Häftlinge für sich ausbeutete. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das habe ich versucht zu rekonstruieren. Es gibt eine sogenannte Erinnerungsnotiz seiner Frau, Erika Wagenfeld, in der dargelegt wird, dass Wagenfeld im Grunde genommen erpresst worden ist. Es gab immer wieder Situationen, in der sich Wagenfeld entweder öffentlich oder vielleicht auch in Schriftstücken kritisch gegenüber dem Regime äußerte, was natürlich sehr, sehr heikel war und mit vielen Gefahren verbunden war. Und so auch in dem Fall, da gab es eine Veranstaltung ungefähr Anfang der 40er Jahre in Berlin im Kunstdienst. Das war so eine kulturpolitische Einrichtung. Und da äußerte er sich eben auch kritisch bis abfällig über das Regime und zufällig hörte sozusagen dieses Gespräch der Geschäftsführer von der Porzellanmanufaktur Allach kam dann auf Wagenfeld zu und meinte, gut, Frankenfeld. Wir sind uns einig, dass das nicht zutrifft, was Sie hier ausgeführt haben. Ich biete Ihnen eine Mitarbeit in unserem Unternehmen an. Und nach Schilderung eben von Erika Wagenfeld stand dann für Wagenfeld im Raum, also entweder gehe ich jetzt dieses Engagement ein oder es gibt hier für mich höchste Lebensgefahr. Und so versuchte er dann eben diesen unter Zwang geschlossenen Honorarvertrag einzugehen, aber auch über dieses Engagement hinweg immer wieder der Versuch, sozusagen nicht für dieses Unternehmen produzieren zu müssen. Er fand dann irgendwelche Ausreden und versuchte sich da so durchzulavieren. Und letztlich wurde auch kein Wagenfeld-Produkt in diesem Unternehmen hergestellt. Also letztlich ging die Sache, ja, wenn man so will, gut für ihn aus. Und er kündigte dann auch selbstständig den Vertrag.
Also keine Kompromisse. Er hat dann zwar, ist sozusagen ein Kompromiss eingegangen, hat es aber gleichzeitig geschafft, das wieder aufzuheben. Das ist eine interessante Haltung. Sie sagen ja, dass Sie kein Buch über dessen Arbeit, über dessen künstlerische Produkte geschrieben haben, sondern sich mit seinen Schriftstücken auseinandergesetzt haben. Warum?
Weil ich glaube, dass das eine Dimension von Wagenfelds Arbeit ist, die noch nicht ausreichend beachtet worden ist. Wagenfeld wird natürlich oder ist bekannt als Industriedesigner, als ja Entwerfer, als Formgestalter, wenn man so will, von Alltagsprodukten. Aber wenn man sich so ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt, dann wird doch ersichtlich, er war ein unglaublich begnadeter Schreiber, ein leidenschaftlicher Briefeschreiber. Er konnte fantastisch pointiert formulieren in seinen Vorträgen, in seinen Aufsätzen. Er war jemand, der Sprache auch sehr gezielt, sehr situativ, passend einsetzen konnte. Er hat sehr adressatengeleitet geschrieben. Also je nachdem, mit wem er kommunizierte und korrespondierte, wurde dann eben auch die Sprache und die Form des Ausdrucks angepasst. Und sozusagen diese Nuancen, diesen Gestaltungswillen in der Sprache herauszuarbeiten, auch zu sehen, wie die Sprache ihm letztlich geholfen hat, in diesem Terrorregime zu überleben und letztlich natürlich sogar auch Karriere zu machen. Er hatte die, ja, könnte man heute sagen, bedeutendste Stellung damals inne, die ein Industriedesigner erlangen konnte. Das ist eben ein Ziel dieses Buches gewesen und sollte über so eine Art Sprachanalyse auch ermittelt werden.
Professor Hornofaders über die Rolle des Industriedesigners Wilhelm Wagenfeld in der NS-Zeit hat er jetzt ein Buch veröffentlicht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Billerbeck.
Keine Kompromisse, Wilhelm Wagenfeld und der Nationalsozialismus, so ist der Titel dieses Buches und das ist bei Cadmos erschienen.